ist Glück? Das ist das Thema, was uns beschäftigt. Und zugleich ist das auch der Abschluss meiner kleinen Predigtreihe zum Thema Glück. Wir starteten ja damit der Weg, wie werden wir glücklich? Ich habe dann betrachtet einige Dinge, so 10 Holzscheite, die unser Glück befeuern können. Wir sprachen darüber letzten Sonntag, wie schön es ist oder welches Glück es ist, Gott nahe zu sein. Und heute zum Abschluss unserer Betrachtung möchte ich darlegen, was sagt denn eigentlich Jesus zum Thema Glück? Was ist Glück aus Sicht des Schöpfers, aus Sicht der Bibel? Lasst mich zuerst einmal etwas über das Glück ganz allgemein sagen. Glück, das ist so ein Wort, was nicht definiert ist. Das hat eben Carina ja schon gesagt. Je nachdem, aus welcher Perspektive ich dieses Wort betrachte, von Seiten der Philosophen, der Medizin, kommen durchaus unterschiedliche Antworten. Und wenn die Wirtschaft noch dazu kommt, unser kapitalistisches System, dann ist Glück eben kaufen, Konsum, Geld machen und so weiter. Was ist Glück? Es ist eben nicht definiert. Glück kann außerhalb des Menschen liegen, etwas, was von außen auf mich kommt. Es kann im Menschen liegen, die Glückshormone, von denen wir vorhin sprachen. Aber was ist das? Wie greifen wir den Begriff Glück? Die Bibel sagt etwas ganz anderes. Glück ist nicht etwas, was im Menschen angesiedelt ist, sondern was bei Gott angesiedelt ist. Und wenn wir die Maßstäbe Gottes zum Thema Glück für uns persönlich reflektieren und annehmen, ist das der Weg zum wahren Glück für uns Menschen. Als Jesus anfing zu lehren, hat er eine große, 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 lange Rede gehalten. Die ist uns überliefert in Matthäus 5 bis 7, die sogenannte Bergpredigt. Und er setzt genau mit diesem Thema ein. Glücklich seid ihr, wenn. Nun müssen wir wissen, dass es unterschiedliche Übersetzungen gibt. Luther übersetzt zum Beispiel im alten Luther, selig seid ihr. Da kommt der Begriff Seligpreisung auch her. Die moderneren Übersetzungen sagen, glücklich seid ihr. Die sogenannte Glücklichpreisung würde man heute sagen. Andere übersetzen, Menge zum Beispiel, das richtige Innere, zu beneiden seid ihr, wenn. Also verschiedenste Möglichkeiten, aber allen ist gemeinsam, es geht um das Lebensglück des Menschen. Wann ist Lebensglück im Menschen angesiedelt? Tasten wir uns an dieses Thema ran. Zuerst mal möchte ich den Text lesen aus einer modernen Übersetzung, wie es heute allgemein üblich ist. Matthäus 5, 1 bis 12. Als Jesus die Menschenmenge sah, stieg er auf einen Berg. Nachdem er sich gesetzt hatte, traten seine Jünger zu ihm. Da redete er zu ihnen, zu den Jüngern, in Klammern, die Menschen hören zu, aber in erster Linie gilt diese Rede den Jüngern, und begann sie, die Jünger, zu unterweisen. Glücklich sind, die erkennen, wie arm sie vor Gott sind, denn Gottes Herrschaft und Herrlichkeit gehört ihnen. Glücklich sind die Traurigen, denn Gott wird sie trösten. Glücklich sind, die auf Gewalt verzichten, denn sie werden die ganze Erde besitzen. Glücklich sind, die sich nach Gottes Gerechtigkeit sehnen, denn Gott wird ihre Sehnsucht stillen. Glücklich sind die Barmherzigen, denn Gott wird auch mit ihnen barmherzig sein. Glücklich sind, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott sehen. Glücklich sind die Friedenstiften, denn Gott wird sie seine Kinder nennen. Glücklich sind sie, die verfolgt werden, weil sie Gottes Willen tun. Sie werden mit Gott in seinem Reich leben. Wenn ihr verachtet, verfolgt und zu Unrecht verleumdet werdet, weil ihr mir nachfolgt, dann könnt ihr darüber glücklich sein. Ja, freut euch, denn im Himmel werdet ihr dafür belohnt werden. Genauso haben sie die Propheten früher auch verfolgt. Jesus fängt mit seiner großen Rede an, indem er die Grundwerte beschreibt, was Menschsein bedeutet, was Lebens- und wahres Lebensglück ist. Worauf kommt es an im Leben? Welche Werte sind mir und sind uns wichtig? Was ist für diese Welt und für unsere Gesellschaft von Gott vorgegeben? Was ist der Weg des Glücks? Zuerst einmal fällt auf, dass Gott allgemeingültige weltliche Maßstäbe umdreht. Glücklich ist eben nicht der Starke. Glücklich ist eben nicht der Reiche. Glücklich ist nicht der, der sich alles leisten kann. Glücklich ist nicht der, der die beste Ehe führt und so weiter. Sondern nicht der Starke soll sich durchsetzen und zu Ehren kommen. Im Reich Gottes herrschen Prinzipien der Barmherzigkeit, der Demut, der Liebe, des Verzichtes, der Hingabe, der Opferbereitschaft. Und am Anfang macht Jesus unmissverständlich klar, dass Lebensglück nur in enger Verbundenheit mit dem Schöpfer selbst zu finden ist. Bibelausleger, würde ich mich nicht unbedingt zuzählen, reden hier von einem Passivum Divinum, also von einem göttlichen Passiv. Das heißt, Gott ist der Handelnde, der die Menschen prägen möchte. Gott möchte die Herzen ein Stück weit führen. Gott möchte dafür sorgen, dass wir glücklich sind, glücklich werden, glücklich bleiben. Und das ist so anders, als wie wir Menschen es in unserer Umwelt hören. Lebensglück misst sich nicht nach meinen Werten und Maßstäben, sondern Lebensglück misst sich nach den Maßstäben Gottes. Und Jesus muss ein Umdenkprozess einsetzen. Und darum nimmt Jesus uns von Anfang an in die Bergpredigt mit hinein und sagt, Leute, denkt um. Leute, denkt um. Es gibt andere Prinzipien, die gültig sind. Und vor allem nochmal auch der Hintergrund. Jesus redet hier zu Menschen, die unter der Unterdrückung Roms leiden. Und er sagt ihnen nicht, schultert eure Waffen und haut die Römer in die Flucht. Das sagt er nicht. Das ist euer Glück. Nein, das sagt er alles nicht. Er sagt ganz andere Dinge. Und er beginnt im Prinzip auch seine Rede nicht mit Forderungen. Das ist uns Christen ja oft so anhänglich, nicht? Dass wir Forderungen erheben. Du bist glücklich, wenn du dich so und so verhältst. Du bist glücklich, wenn das so und so in deinem Leben läuft. Wenn du heilig genug bist und so weiter und so weiter. Dann bist du glücklich. Jesus beginnt nicht mit Forderungen, sondern er beginnt mit einem Glückwunsch. Du Jünger, du hast die richtige Entscheidung getroffen, wenn du mir folgst. Selig bist du, so sagt es Luther. Glücklich bist du, die moderneren Übersetzungen. Zu beneiden bist du, wenn du den Weg gehst, den Gott dir vorschlägt. Zu beneiden bist du, weil das der Weg ist, der Weg ins Glück. Gehen wir mal in die Einzelheiten. Die erste Aussage, glücklich wird, wer sich selber richtig einschätzen kann. Glücklich sind die erkennen, wie arm sie vor Gott sind. Denn Gottes Herrschaft und Herrlichkeit gehört ihnen. Oder modern, und Carina Stülsow hat das ja vorhin vorgelesen, glücklich ist, wer über sich selbst lachen kann. Es entspannt kolossal. Hier geht es nicht um materielle Werte, hier geht es nicht, was bin ich denn so alles? Sondern hier geht es darum, wer bin ich vor meinem Schöpfer? Wer bin ich vor meinem Schöpfer? Was kann ich vor Gott vorweisen? Ich muss mich nicht mehr so wichtig nehmen. Ich darf das Leben und mich selbst mit Humor nehmen. Darf auch mal lachen. Nicht nur über mich selbst, auch über andere Dinge. Das ist doch Himmelreich auf Erden, oder? Wenn ich das kann. Wer bin ich vor Gott wirklich, wenn mich keiner sieht? Habe ich den Unterschied verstanden zwischen Geschöpf und Schöpfer? Wir sind ja heute alles kleine Götter, ne, in unserer Gesellschaft. Bestimmt zum Bestimmen. Aber das ist nicht der Ansatz, den Jesus uns hier nennt. Jesus sagt, denk immer daran, du hast noch einen über dir, dem du zur Rechenschaft verpflichtet bist. Vergiss das nicht. Und das hält uns ordentlich demütig. Das hält uns in der richtigen Perspektive und vielleicht sogar in der richtigen Gelassenheit, wenn ich das beherzige. Die Bergpredigt beginnt also bei einem ganz zentralen Punkt, bei dem zentralen Punkt, wie ist meine Beziehung zu Gott wirklich? Benutze ich Gott um meine Interessen durchzusetzen? Oder habe ich eine Herzensbeziehung zu Gott, eine echte, aufrichtige Frömmigkeit? Es geht um mein aufrichtiges, um mein authentisches Sein vor Gott. Und darum anzuerkennen, dass ich einem Höheren gegenüber zur Rechenschaft verpflichtet bin. Das ist der Weg, um glücklich zu werden. Das umzusetzen. Ein zweiter Gedanke von Jesus: Glücklich ist, wer Leid tragen kann. Glücklich sind die Traurigen, denn sie werden, Gott wird sie trösten. Ich fand diesen Spruch so schön, in einer moderneren Form, in einer freien Übersetzung: Glücklich ist, wer einen Berg von einem Maulwurfhügel unterscheiden kann. Es wird ihm viel Ärger und viel Leid erspart bleiben können. Gelassenheit. Leben ist ja bekanntlich nicht unbedingt ein Spaziergang auf der Sonnenseite des Lebens. Und wer das behauptet, bei mir ist alles ganz easy, Christsein ist super und ich habe nie Probleme und alles ist glatt in meinem Leben, habe ich ganz ernsthafte Fragen. Kann eigentlich nicht funktionieren. Praktisch nicht, geistlich nicht. Wir alle müssen mit Leid, mit Schmerz, mit Trauer, mit Verlust und mit anderen Widrigkeiten des Lebens umgehen. Keiner von uns bleibt da verschont. Das ist die Lebensrealität in einer gefallenen Schöpfung. Ja? Gut, manchmal hat man selber Schuld. Ne? Jan-Peter erzählte mir heute, dass er die Handbremse nicht angezogen hat, sein Auto ist in den Kanal gerutscht und solche Sachen. Das ist dann ärgerlich, natürlich. Ne? Aber manches haben wir selber zu verschulden, ist gar keine Frage. Aber vieles eben auch nicht. Und vieles kommt einfach auf uns. Warum kriegt eine 39-jährige Frau Krebs? Gehirntumor. Warum? Weiß ich nicht. Kann ich nicht beantworten. Aber Gott möchte sagen, und doch möchte ich euch helfen. Wenn ihr trauert, wenn es euch nicht gut geht, wenn ihr Leid habt, ich bin doch da. Ich möchte euch helfen, dass diese Dinge euer Leben nicht dominieren, sondern dass ihr das auch mit meiner Hilfe einsortieren könnt und es lernt, damit zu leben. Wie oft stehen Berge von Schwierigkeiten vor uns? Und beim genauen Hingucken ist es eigentlich ein untergrabener Maulwurfhügel. Nur wir machen oft aus dem Maulwurfhügel riesige Berge. Und wie entspannt ist das, wenn wir entdecken, ups, eigentlich ist das, kann ich da doch ganz gelassen an die Kiste rangehen. Gott tröstet, die bereit sind, Leid zu tragen. Gott tröstet, da wo wir vielleicht auch mal Fragen haben, wo wir vielleicht mal mit Gott hadern, wo wir verzweifeln, wo schwere Stunden kommen. Und diese Erfahrung zu machen, wie Gott in den Schwierigkeiten tröstet, das ist ein echtes Glücksmoment. Das zu erleben. Ein dritter Aspekt: Glück ist, wer ein sanftmütiges Wesen hat. Glücklich sind, so sagt es Jesus, die auf Gewalt verzichten. Denn sie werden die ganze Erde besitzen. Oh, ich habe noch keinen umgebracht, trotzdem besitze ich die Erde nicht. Ist es damit gemeint? Wahrscheinlich nicht. Modern: glücklich ist, wer fähig wird, sich ausruhen und schlafen zu können, ohne dafür eine Entschuldigung zu suchen. Es ist der Weg, weise und sanftmütig zu werden. Wieder geht es um Gelassenheit. Jesu Sanftmut ließ ihn für uns ans Kreuz gehen. Jesu Liebe zu uns brachte die Bereitschaft mit, schwerstes Leid auf sich zu nehmen. Das ist das Wesen von Sanftmut. Und wer sanftmütig ist, wird diese Erde verändern. Ich glaube, dass ein Mahatma Gandhi oder andere große Persönlichkeiten in dieser Welt viel mehr bewegt haben als große Kriege. Viel mehr bewegt haben, auch viel nachhaltiger sind als das, was so alles im Moment hier kreucht und fleucht. Materielles zählt nicht, ideelles schon. Alles Glück dieser Erde gibt Gott denen, die sanftmütig sind. Nicht Waffengewalt verändert diese Welt, es sind immer noch die Herzen voller Liebe. Und je sanftmütiger ein Mensch wird, desto mehr ruht er in sich selbst. Desto gelassener ist er. Desto mehr kann er links und rechts auch die Anschläge ertragen, ohne dass es ihn gleich vom Sockel haut. Je sanftmütiger ein Mensch wird, desto mehr Glück empfindet er auch nicht nur emotional, sondern auch ganz praktisch. Um so werden zu können, muss ich in mir selbst ruhen können. Und das geht nur dort, wo wir genügend persönliche Entspannung, ja auch genügend Schlaf bekommen, wo wir uns die Zeit nehmen, um kein schlechtes Gewissen zu entfalten. Wo unser Gewissen wirklich ein sanftes Ruhekissen wird, hat er an anderer Stelle darüber ja mal gepredigt. Gelassenheit im Leben zu bekommen, das ist es. Ich trage für mein Leben vor Gott Verantwortung, ja. Aber ich trage keine Verantwortung für das Leben des Nächsten. Auch nicht des Christen. Das muss er immer noch selbst tun. Ich habe noch nicht mal das Recht, in das Leben des anderen hineinzureden. Vielleicht darf ich seelsorgerlich helfen. Okay, akzeptiert. Das hat was mit Sanftmut zu tun, hat Jesus auch getan. In seiner sanften Art, in seinem sanften Mut ist er an die Seite des anderen getreten, um die Steine wegzunehmen, die auf dem Weg in der Nachfolge stehen. Gar keine Frage. Das dürfen wir tun in der Seelsorge. Aber wir sind nicht befugt und berechtigt, Gottes Ordnung in dieser Welt aufzurichten. Das macht er immer noch selbst. Ein viertes. Glücklich ist, wer Gottes Liebe verschenken möchte, so habe ich es einmal genannt. Glücklich sind, die sich nach Gottes Gerechtigkeit sehen. Denn Gott wird ihre Sehnsucht stillen oder modern. Glücklich werdet ihr, wenn ihr das Benehmen anderer mit Wohlwollen beurteilen könnt. Man wird euch zwar für naiv halten, aber die Liebe fordert es. Ich finde das so eine schöne Aussage. Gottes Gerechtigkeit manifestiert sich bekanntlich in Jesus Christus. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Keiner kommt zu Gott als durch Jesus alleine. Darin manifestiert sich Gottes Gerechtigkeit. Und er hat uns ganz viele Ordnungen und Regeln gegeben, die wir in der Bibel aufgeschrieben finden, damit wir so einen Anhaltspunkt bekommen, so eine Gebrauchsanleitung fürs Leben. Aber nicht die Ordnung ist das Entscheidende, sondern die Liebe Jesu, mit der er ans Kreuz gegangen ist. Und die Liebe Jesu, mit der sollen wir in dieser Welt leben und mit den Menschen umgehen. Das ist der Weg. Das ist der Weg. Klar manifestiert sich Gottes Gerechtigkeit im Erlösungswerk Jesu Christi, gar keine Frage. Aber das war nicht ein Akt des Gesetzes, das war ein Akt der Gnade, das war ein Akt der Liebe Gottes zu uns. Und auch das muss uns prägen in unserem Denken, in unserem Handeln. Die Liebe zum Nächsten, die Liebe zu Gott muss die treibende Kraft meines Lebens sein. Und nichts anderes. Nichts anderes, nur die Liebe, das muss die treibende Kraft meines Lebens und meines Denkens und meines Handelns sein. Und wenn ich diese Liebe verschenken möchte, dann setze ich mich dafür ein, dass Gottes Gerechtigkeit siegt. Dann setze ich mich dafür ein, dass Gott letztendlich zum Zuge kommen kann. Und Gott wird meine Sehnsucht stillen. Das heißt, in dem Maße, wo ich Liebe gebe, fließt Liebe zurück. Versteht ihr den Gedanken? In dem Maße, wie ich Liebe gebe, fließt Liebe zurück, die Gott mir schenkt. Das ist das gestillte Dank. Ich fand das Bild so schön von der stillenden Mutti. Empfindet Glückshormone. Ich kann das leider als Mann nicht beurteilen, was das bedeutet. Da müssen wir Julia mal fragen oder andere, nicht Lena, die gerade am Stillen sind, nicht? Das bedeutet, dass man gibt etwas, aber es fließt ganz viel Liebe zurück. Schade, dass ich ein Mann bin, dass ich das nicht empfinden kann, wie das ist, ne? Aber es muss was ganz Tolles sein. Ich habe es ja 6-mal bei den eigenen Kindern erlebt, wie meine Frau mit Leidenschaft gestillt hat und mir das auch emotional gut getan hat bei allem körperlichen Stress, der damit verbunden ist. Ne? Wir sind begnadigte Sünder. Ja, wir machen Fehler. Wir brauchen Vergebung, wir brauchen Reinigung. Natürlich brauchen wir das alles. Aber es geht um Herzensglauben. Und den wollen wir weitergeben, immer unter diesem Aspekt, dass wir Liebe verschenken möchten und dass wir den anderen mit einer gewissen Leichtigkeit nehmen. Macht der andere Fehler? Ja. Muss ich sie ihm anrechnen? Nein, ich mache auch Fehler. Muss ich nicht. Ich kann da auch mal den Mantel der Liebe drüber packen. Gibt sogar einen Bibelvers, 1. Petrus 4 nachzulesen. Pack doch den Mantel der Liebe über die Vergehen des anderen. Es lebt sich viel entspannter. Es lebt sich viel entspannter. Das ist der Weg für mich ganz persönlich. Ein 5. Aussage. Glücklich ist, wer Barmherzigkeit übt. Glücklich sind die Barmherzigen, denn Gott wird auch mit ihnen barmherzig sein. Oder modern, glücklich wird, wer vor dem Handeln noch denken und vor dem Denken noch beten kann. So lassen sich viele Fehler vermeiden. Oder Jesus sagt an anderer Stelle, mit welchem Maß ihr messt, wird auch euch gemessen werden. Spannender Gedanke. Barmherzigkeit, ein Herz, das sich über den anderen erbarmt. Ein Herz, das den Nächsten sieht. Ein Herz, das eine Sensibilität für die Bedürfnisse und Nöte des anderen bekommt. Ein Herz, das nicht herrschen und regieren will, sondern ein Herz, das dem anderen dienen will. Das bereit ist, auch mal zu verzichten. Was nicht sein Macho-Gehabe ausleben will, sondern was den anderen wahrnimmt und sagt, du bist wertvoll. Du bist genauso geliebt von Gott, wie ich geliebt bin. Und darum schenke ich dir ein Stück meines Herzens. Wie viel Missbrauch wird hier betrieben? Gerade im sozialen Bereich. Wie viel Machtmissbrauch üben wir Christen unter dem Deckmantel der Barmherzigkeit und Demut, aber letztendlich herrschen und beherrschen wir und wollen das tun, wollen diktieren, wollen dem anderen sagen, wie er zu denken hat, wollen sagen, so muss das richtig sein und so bist du gut, wenn du das so denkst, wie ich es denke. Das hat nichts mit Barmherzigkeit zu tun. Barmherzigkeit heißt, ich kann den anderen auch stehen lassen, in seinem Denken, in seinem Fühlen, vielleicht auch mit seiner merkwürdigen Meinung. Vielleicht auch mit seiner falschen Theologie. Vielleicht auch in der Art, wie ich sage, so geht's gar nicht. Und das zu lernen, den anderen stehen zu lassen. Oh, das ist eine das ist eine Aufgabe, nicht? Das ist eine Aufgabe. Und wenn ich dann noch bete, denke und handle, wird Gott mir helfen, den anderen und mich selbst richtig zu werten und zu bewerten. Und das ist der Weg, dass uns viele Fehler erspart bleiben. Da ist sicherlich sehr viel dran. Und noch eine Aussage. Wer keine Barmherzigkeit kennt, wird zum kalten und nackten Egoisten. Menschen ohne Barmherzigkeit können nicht lieben. Sie können nur bestimmen. Aber sie können nicht lieben. Und Menschen ohne Barmherzigkeit werden auch nicht geliebt. Sie werden bestenfalls geachtet, aber sie werden nicht geliebt. Und in ihrer Umgebung ist es kalt, oft sehr kalt. Darum ist Barmherzigkeit so wichtig und der Weg des Glücks. Eine vorletzte Aussage. Glücklich ist, wer ein reines Herz hat. Glücklich sind die reinen Herzens haben, sagt Jesus, denn sie werden Gott sehen. Die inneren Herzensaugen werden den Heiland, werden Jesus Christus, werden Gott sehen. Modern, glücklich seid ihr, wenn ihr lächeln und schweigen könnt, wenn man euch ins Wort fällt oder euch widerspricht. Dann hat die frohe Botschaft angefangen, euer Herz zu verwandeln. Wird uns widersprochen? Bekommen wir Kritik? Gibt es Menschen, die uns nicht wohlgesonnen sind oder die Macht oder was weiß ich über uns ausüben wollen? Ja, die gibt es. Kann ich sie tragen und ertragen, schweigen und lächeln? Kann ich Menschen, die mir das diktieren wollen, vielleicht auch einfach mal in Liebe auflaufen lassen? Ja, das können wir lernen. Und hier fängt die frohe Botschaft an, dies des Evangeliums, unser Herz zu verändern. Übrigens ist das zugleich der Weg zur wahren christlichen Freiheit. Wenn wir lastenfrei und mit einem reinen Gewissen leben, sind wir glückliche Menschen. Oder? Wenn wir abends ins Bett gehen können und sagen, danke Vater, diesen Tag habe ich genossen. Ich habe nicht alles verstanden. Manches hat vielleicht auch wehgetan. Aber danke, ich bin in deiner Hand geborgen. Das ist doch Glück, wenn ich das sagen kann und dann ruhig schlafen kann. Ihnen gilt die Verheißung, wer so leben kann, sie werden Gott schauen. Unsere Herzen und Gottes Herz wird in Verbindung sein, eng verbunden. Und das wird mir viel Mut und viel Trost und viel Wegführung und vieles geben, was mir ganz persönlich in meinem Leben dient. Es wird mich in eine heilige Gelassenheit zur Ruhe und zum Frieden bringen. Und in dieser Gelassenheit kann ich all jenen, die es nicht gut mit mir meinen, immer noch liebevoll und mit einem höflichen Lächeln begegnen. Wege des Glücks. Eine siebte Aussage: Glücklich ist, wer Frieden stiften kann. Glücklich sind die Friedenstiftenden, denn Gott wird sie seine Kinder nennen. Oder modern: Glücklich seid ihr, wenn ihr Gott erkennt in allem, die euch begegnen. Dann habt ihr das wahre Licht und die Wahrheit gefunden. Ich leide, sage ich ganz offen und ehrlich, an dem Terror, der momentan über diese Welt geht. An ISIS und an einem Putin, der seine Machtgelüste wohl irgendwie doch nicht so richtig befriedigen kann und dafür müssen unschuldige Menschen sterben und was weiß. Ich leide an sowas. Ich leide an sowas. Und manchmal bin ich geneigt, eine Wut zu entwickeln auf diese Menschen. Frei nach dem Motto, wenn ich da jetzt hingehen könnte, würde ich mir eine Uzi nehmen und die alle abknallen. Das sind so menschliche Gedanken. Und Gott sagt genau das Gegenteil. Gott sagt, auch diese Menschen, die so viel Böses tun, es sind meine Kinder. Auch diese Menschen habe ich lieb, so verblendet wie sie sind. Auch an den Putin oder wie sie alle heißen, an den Politikern. Das ist mir nicht entgangen, sagt Gott. Und ich habe diese Menschen lieb. Und Frieden stiften fängt damit an, dass ich den anderen sehe und liebe. In Mölln sind wir gerade dabei, eine Willkommenskultur zu entwickeln für Flüchtlinge und Asylanten. Es gibt in Deutschland eine Strömung, auch gerade im rechten Spektrum, die für diese Menschen wahrlich keine Liebe entwickelt, sondern alles andere. Deutschland den deutschen Ausländer raus. Kennt ihr solche blöden Sprüche? Was ist das für eine Arroganz dieser Menschen gegenüber? Und wenn wir anfangen, diese Menschen zu lieben und zu sagen, ihr seid hier willkommen und wir finden einen Weg, wie wir miteinander im Frieden leben können. Das ist der Weg des Friedens. Menschen zu integrieren und ihnen zu helfen. Und das wollen wir tun. Das wollen wir tun. Zum Lebensglück gehört es dazu, daran mitzuwirken, dass Beziehungen im Kleinen und im Großen friedlich gestaltet werden. Wir Christen sind berufen, Friedenstifter zu werden und zu sein. Weil Christus unser Friede ist, dürfen wir diesen Frieden an die Menschen weitergeben. Weil Christus unser Friede ist, dürfen wir diesen Frieden auch an die Menschen weitergeben. Frei nach dem, so wie es Paulus formuliert hat, ist es möglich, so viel an euch liegt, haltet mit allen Menschen Frieden. Haltet mit allen Menschen Frieden. Und Friedenstifter zu sein bedeutet auch, den Weg der Vergebung und den Weg der Versöhnung zu suchen. Gerade in diesem Handeln zeichnen sich Kinder Gottes aus, das weiterzugeben, was der Vater ihnen selbst gewährt hat. Vergebung und Versöhnung. Eine letzte Aussage. Glücklich ist, wer um seines Glaubens willen Nachteile einstecken kann. Glücklich sind die, deshalb verfolgt werden, weil sie Gottes Willen tun. Sie werden mit Gott in seinem Reich leben. Wenn ihr verachtet, verfolgt und zu Unrecht verleumdet werdet, weil ihr mir nachfolgt, könnt ihr glücklich sein. Ja, freut euch darüber. Ihr werdet im Himmel belohnt werden. Oder modern: Glücklich ist, wer seine Lebensträume verwirklicht. Er wird täglich mit Gott leben und viel Segen empfangen. In der letzten Seligpreisung ermutigt Jesus seine Zuhörer, mutig für ihn einzutreten. Und ich ergänze von der Bibel her, das, was der Geist Gottes in mein Herz gelegt hat, an positiven Dingen, an Neigungen, an dem, was drin ist, rauszulassen, das sich dafür einzusetzen. Ob es nun ehrenamtlich oder beruflich, das ist, das steht auf einer anderen Ebene. Aber die Neigungen, die in meinem Herzen sind, wollen raus, die müssen raus. Und Gott möchte sich daran binden, mit seinem Heiligen Geist und damit sein Reich bauen. Das wünsche ich mir und das wünsche ich uns, dass wir uns einfach einsetzen für Gott, ganz gleich, ob uns das Nachteile einbringt oder nicht. Wir tun es für Jesus, wir tun es für Gott. Tun wir es einfach. Und was andere sagen, ist nicht wichtig. Setzen wir uns dafür ein. Wenn Britta sich nicht dafür eingesetzt hätte, dass hier ein Mutter-Kind-Haus entsteht, würde es immer noch nicht dastehen. Sie hat sich dafür eingesetzt. Und jetzt darf eine fünfte Mutti mit ihrem fünften Kind, wieder ein Mädchen, finde ich ja auch spannend, ne? 5 Mädchen hier im Haus jetzt, ne? Hier wohnen. und glücklich werden, heil werden, Hilfe bekommen und so weiter. Liebe Gemeinde, Lebensglück finden wir nicht, wo wir die Glücksmaßstäbe dieser Welt übernehmen, wo wir uns anpassen oder ihnen sogar unterwerfen, sondern Glück finden wir, wo wir Jesu Aussagen ernst nehmen und umsetzen, wo wir wirklich buchstäblich auch ein Stück weit unseres Glückes Schmied werden. Die Maßstäbe, was Glück ist, legen nicht wir fest. Die legt immer noch der Schöpfer fest. Und das ist gut so. Jesus sagt, glücklich ist der Mensch, der mit Gott und in seinem ganzen Wesen übereinstimmt. Und je enger verbunden wir mit Jesus leben, desto glücklicher wird Erdenleben verlaufen können. Dieses Glück, das wünsche ich mir und das wünsche ich uns. Amen.